HR Info. Politik.
In Iran kennt jeder diesen Witz. Sitzen zwei Iraner zusammen, fragt der eine den anderen, was arbeiten deine Söhne? Die Antwort, mein erster Sohn ist Anwalt, mein zweiter Architekt und mein dritter Sohn ist ein Dieb. Fragt der andere, und was gedenkst du mit dem Dieb zu machen? Willst du ihn nicht bestrafen? Seine Antwort lautet, er ist der einzige meiner Söhne, der Geld mit nach Hause bringt. Was soll ich da mit ihm machen? Die Islamische Republik Iran, die Menschen hier haben mit der Wiederwahl ihres Präsidenten Rouhani bewiesen, dass ihre Hoffnung auf den Westen und auf Wirtschaftswachstum noch nicht gestorben ist. Doch gibt es Grund, weiter zu hoffen? Das will ich in dieser Sendung versuchen herauszufinden. Ich bin Isabel Reifenrath. Hallo. Öl, Gas und Land, fünfmal so groß wie Deutschland. Die Mehrheit der Bevölkerung ist jung, unter 35 Jahren. Und der Iran ist ein Staat mit unglaublichen Ressourcen und trotzdem leben immer mehr Menschen in Armut. Nach Angaben der iranischen Behörden sind etwa 33% der Iraner arm. Inoffiziell gehen Menschenrechtsorganisationen aber von 50% aus. Also jeder zweite Iraner lebt in Armut. Die Arbeitslosigkeit ist immens hoch, besonders unter den Jugendlichen. Denn der Iran leidet noch immer unter den Sanktionen der US-Regierung. Offiziell sind sie seit 2 Jahren aufgehoben, seitdem der Westen mit Irans Präsident Rouhani das Atomabkommen im Juli 2015 abgeschlossen hat. Bei dem Atomdeal hat der Iran sich verpflichtet, keine Atombombe zu bauen und sein Atomprogramm kontrollieren zu lassen. Im Gegenzug wurden die Wirtschaftssanktionen erlassen, aber die US-Regierung verhängt immer wieder neue Sanktionen, zum Beispiel zuletzt, nachdem der Iran Raketentest durchgeführt hat. Der Vorwurf, mit diesen Raketen könnten Atomsprengköpfe transportiert werden. Der Iran sagt, er brauche die Raketen zur Selbstverteidigung. Die Wirtschaft leidet weiter unter diesen Sanktionen. Dabei würden viele, auch viele deutsche Unternehmen, gerne im Iran investieren. Unser Korrespondent Reinhard Baumgarten berichtet aus Teheran, Irans Hauptstadt. Er war für uns auf Irans Ölmesse, die vor kurzem stattfand.
Der Iran ist ein potenziell sehr reiches Land. Diesen Reichtum könne das Land zum Wohle der Nation nur nutzen, wenn es mit der Welt zusammenarbeite, erklärt Präsident Rouhani. Wenn wir für unsere Jugend Arbeit schaffen wollen, dann müssen wir Investitionen anlocken. Egal, ob es sich um Industrie, Landwirtschaft oder um den Dienstleistungssektor handelt. Jedes Frühjahr dient die Teheraner Öl- und Gasmesse als eine Art Wirtschaftsbarometer des Landes. Die Deviseneinnahmen steigen seit dem Wiener Atomvertrag. Der Ölexport hat sich auf knapp 2,5 Millionen Fass am Tag mehr als verdoppelt. Viele Sanktionen sind gefallen, die wegen des umstrittenen Atomprogramms verhängt worden waren. Seit Jahren kommen immer mehr Unternehmen aus Deutschland zu den Messen im Iran.
Also wir haben dieses Jahr 2017 auf der Öl- und Gasmesse ca. 130 deutsche Unternehmen.
Peter Bergleiter, Chef des deutschen Pavillons in Teheran.
Das ist ungefähr die doppelte Anzahl und doppelte Größe verglichen zum Vorjahr. Dazu kommen noch einige Firmen wie Siemens oder andere größere Firmen natürlich, die hier über Partner schon vertreten sind, die jetzt nicht im Teil der deutschen Beteiligung sind, die nochmal an top kämen. Und damit stellt Deutschland auch die größte Beteiligung international auf der Öl- und Gasmesse.
Der Handel zwischen Deutschland und dem Iran hat ein Volumen von 2,5 Milliarden Dollar. Deutschland belegt damit Platz 5 unter Irans bilateralen Handelspartnern.
Ich würde eher sagen, dass die deutsche Wirtschaft zurückkommt auf das Niveau, was sie früher hatte.
Mutmaßt oder zumindest hofft Klaus Friedrich vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer. Bereitschaft und Wille, miteinander Geschäfte zu machen, sind auf beiden Seiten groß. Deutsche Produkte genießen im Iran eine manchmal ans Mythische grenzende Bewunderung. Aber
das Problem ist, wir haben leider nicht mehr Banken im Iran-Geschäft drin, als wir schon vor 2 Jahren hatten. Die Mehrzahl der Banken ist zurückhaltend, macht wenig oder überhaupt kein Iran-Geschäft. Damit haben wir zu wenig finanzielle Dienstleistungen für die Geschäfte, die man machen könnte. Also ganz klar, die Bankenproblematik bremst letzten Endes auch die Exportchancen.
Internationale Geldinstitute meiden Geschäfte mit dem Iran. Nach wie vor sind US-amerikanische Sanktionen in Kraft, die Bankgeschäfte mit dem Iran unter Strafe stellen.
Die Banken trauen dem iranischen Markt nicht. Das Ölgeschäft ist von dieser Problematik weniger betroffen. Mit dem Politologen Ali Fatollah Nejad spreche ich nun über die Wirtschaftsentwicklungen im Iran. Ali Fatollah Nejad ist Iran-Experte, Dozent an der Freien Universität Berlin und arbeitet für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Fatollah Nejad, es gibt ein kleines Wirtschaftswunder im Iran, immerhin ein Wachstum von 6,4% und die Inflationsrate ist seit vielen Jahren zum ersten Mal wieder im einstelligen Bereich. Nur die Armutsrate steigt gleichzeitig. Woran liegt das?
Weil das Wirtschaftswachstum, was seit 2 Jahren in Iran existiert, um die 5%, erstens vor dem Hintergrund der Verdopplung der Ölexporte ist. Und die Ölbranche ist kapitalintensiv, ohne aber Arbeitsplätze zu schaffen. Sprich, das Hauptproblem Irans, die hohe Arbeitslosigkeit und auch die hohe Armut, werden dadurch nicht getilgt. Also der Wirtschaftswachstum, der unter Rouhani generiert wurde, war nämlich nicht inklusiver Natur. Sprich, er hat nicht verschiedene Bevölkerungsschichten erreicht.
Das bedeutet, von dem Atomabkommen profitieren die Bürger bisher gar nicht.
Es gibt eine Reuters-Analyse vom Januar, die besagt, dass von den 110 Abkommen, die nach dem Atomdeal mit Iran geschlossen wurden, allein 90 an staats- oder semistaatliche Akteure ging. Sprich, das Geld ging beispielsweise nicht an die private Wirtschaft, die ohnehin sehr schwach ist in Iran, aber es ging, und das ist sicherlich auch nicht überraschend, an viele staatliche Akteure, weil nämlich der Staat der größte Player in der iranischen Wirtschaft ist.
Irans wiedergewählter Präsident Rouhani ist ein Neoliberaler. Er ist gegen einen Mindestlohn, gegen Gewerkschaften, auch um die Macht des Regimes zu erhalten und den Arbeitern keine Möglichkeit zu geben, sich zu emanzipieren?
Das ist sicherlich so. Die gesamte Elite eigentlich der Islamischen Republik ist äußerst arbeiterfeindlich. Es gab keine Regierung eigentlich in der Geschichte der Islamischen Republik, die sich halt um die soziale Not der Menschen gekümmert hätte. Auch die Arbeiter in Iran leben in massiver Armut. Schätzungen gehen von 50-70% aus, die am Armutslimit leben. Sicherlich ist Rouhani jemand, der eine neoliberale Wirtschaftsideologie verfolgt, aber nicht Neoliberalismus im westlichen Sinne. Wir haben in Iran vielleicht neoliberale Maßnahmen, ökonomische Maßnahmen, aber wir haben keinen politischen Liberalismus. Deswegen ist es eher so ein Neoliberalismus iranischen Zuschnitts, der auch eine gehörige Portion auch Autoritarismus besitzt. Sprich, man wendet sich nicht gegen machtvolle Organisationen, die politisch und wirtschaftlich eine Rolle spielen. Deswegen ist es eher so ein neoliberal-autoritärer Mix, den er verfolgt hat, und seine Budgets haben sich oftmals an Austerität, also an sozialen und wohlfahrtsstaatlichen Leistungskürzungen orientiert. Und mit solchen Maßnahmen war er natürlich nicht in der Lage, die Not der ungefähr Hälfte der Iraner zu lindern. Und man kann auch sagen, dass er vielleicht gar nicht so sehr daran interessiert war, denn wenn man sich seinen Background anschaut, ist es natürlich vielleicht seine Hauptagenda, eine wirtschaftliche Erholung anzustreben, damit keine sozialen Unruhen passieren, und quasi das Primat der Regime Sicherheit zählt hier. Das ist so sein Anliegen gewesen, um Unruhen gegen das Regime eher zu vermeiden und nicht so sehr um die Belange der ärmeren Schichten in Iran zu gewährleisten.
Aber dauert es vielleicht nicht auch einfach noch etwas, bis die Privatwirtschaft und so auch die Arbeiter vom Atomdeal profitieren?
Nein, so etwas funktioniert nicht. Wenn man eine neoliberale Wirtschaftspolitik verfolgt, bedeutet das im Endeffekt, dass man darauf hofft, dass es so einen sogenannten Trickle-Down-Effekt gibt. Also es gibt Geschäftsbeziehungen, die eigentlich nur der jeweiligen Eliten zugutekommen. Und man hofft, dass diese Profite irgendwie heruntersickern auf die normalen Leute. Und das passiert nicht. Das sagt die Forschung, das sagt auch die Erfahrung, wenn man sich mal mit solch einer Politik im gesamten Nahen Mittleren Osten beschäftigt, dass solch ein Ansatz ein absolut falscher ist, wenn man denn so tiefgehende sozioökonomische Probleme hat wie Iran und wie auch viele andere Länder in dieser Region.
Irans größter Konkurrent ist Saudi-Arabien. Leidet Irans Wirtschaft nicht auch vor allem unter diesem schwierigen Verhältnis der beiden Staaten?
Iran und Saudi-Arabien befinden sich in einem regionalen Kalten Krieg und beide führen eine negative Politik innerhalb der Region. Und deswegen sind natürlich russische Investoren daran interessiert, wie das da in dieser Konfliktkonstellation weitergeht und ob es zu einer Eskalation kommt oder nicht. Bis zu dieser Schwelle ist man sicherlich auch interessiert an einen lukrativen iranischen Markt und auch an lukrative andere Märkte, die in dieser Region vorhanden sind.
Wie wahrscheinlich ist denn eine Eskalation zwischen Iran und Saudi-Arabien?
Eine Eskalation zwischen Iran und Saudi-Arabien ist nicht ausgeschlossen, zumal es überhaupt keine Sicherheitsmechanismen gibt. Es gibt kein rotes Telefon, was man anrufen könnte. Es gibt keine funktionierenden Kommunikationskanäle zwischen beiden. Also ist eine Eskalation durchaus realistisch, zumal diese Sicherheitsarchitektur, die ja eigentlich gar keine ist, also quasi wir haben im Nahen Mittleren Osten einen Mangel an einer inklusiven Sicherheitsarchitektur. Wir haben Iran, der quasi alleine ist, vielleicht mit einem staatlichen Verbündeten Syrien, der allerdings natürlich sehr stark unter Beschuss ist. Haben wir andere Kräfte, die dort sicherheitspolitisch verbündet sind, zumeist auch anti-iranisch eingestellt sind. Und das ist keine nachhaltige Situation, diese Situation. Deswegen muss es in eine Richtung gehen, in dem man sich wirklich grundlegend überlegt, wie man diese Sicherheitsarchitektur zu einer inklusiven machen kann, in dem alle wichtigen regionalen Player mit inkludiert sind. Aber das ist eine Herausforderung, wo auch Europa gefragt ist, denn das Ausbleiben einer inklusiven Sicherheitsarchitektur wird früher oder später zu einer Eskalation in Europas Nachbarregion führen. Und da wäre es im Sinne Europas jetzt schon präventiv, frühzeitig auch sehr viel Geld auch in die Hand zu nehmen, um so etwas zu forcieren. Weil wenn man das nicht macht, wird es wahrscheinlich viel teurer, wenn man versucht, im Nachhinein vieles zu korrigieren.
Die deutsche Wirtschaft, die hofft ja darauf, ihre Exporte in den Iran in den nächsten Jahren verdoppeln zu können. Zurzeit liegt die Exportbilanz bei etwa 550 Millionen Euro. Vor den Sanktionen lag sie mal bei 4,4 Milliarden. Ist es nicht ungemein auch gefährlich, nicht zu wissen, wen im Iran man mit Exporten fördert?
Was wünschenswert wäre, ist, dass man für die Außenpolitik gegenüber Iran auch die Lehren des arabischen Frühlings anwendet. Sprich, dass man Entwicklungspolitik mit Außenpolitik verbindet. Das heißt, dass man schaut, dass die Wirtschaftsbeziehungen breitere Sektionen der iranischen Bevölkerung mit einbeziehen können und nicht nur die Eliten. Weil falls man das nicht macht, wird man die sozialen Gegensätze in Iran dadurch nur verschärfen, indem man die autoritären Strukturen durch eine unausgeglichene Wirtschaftspolitik weiterhin stärkt. Also genau das, was beispielsweise mit dem Mubarak-Regime passiert ist. Und das wird die sozioökonomische Misere und die Gegensätze erhöhen und früher oder später dann auch vielleicht zu Unruhen oder zu Revolten, die halt aus solchen wirtschaftlichen Problemen gespeist sind, führen. Also muss man sich ernsthaft überlegen, wie man eine nachhaltige Iran-Politik formuliert. Und da kommt man nicht dran vorbei, wie gesagt, Außen- und Entwicklungspolitik miteinander zusammenzudenken.
Geht es dem iranischen Volk noch nicht schlecht genug für einen iranischen Frühling? Oder ist das Regime einfach zu stark und erstickt jeden Widerstand im Keim?
Auch autoritäre Regime können nicht dauernd mit Repression sozialen Frust tilgen. Das funktioniert nicht immer, deswegen gibt es immer die Gefahr, dass es zu Aufständen kommt. Aber die Hauptfrage ist die der Organisation. Also wie kann man solche Aktionen organisieren? Was für gesellschaftliche Bündnisse gibt es? Und die iranische Zivilgesellschaft hat vielleicht ein wenig mehr atmen können, aber doch sehr, sehr weniger als gedacht unter Rouhani. Und zudem ist ja auch die Menschenrechtssituation hat sich ja verschlimmert. Deswegen ist es erstens schwierig vorherzusehen, wie das vielleicht passieren kann, also wie eine Revolte zustande kommen kann. Aber es kann auf der anderen Seite schon gesagt werden, dass eigentlich die sozioökonomischen Grundbedingungen dafür, dass die Leute aufbegehren, sicherlich mehr als gegeben sind.
Vielen Dank. Ich habe mit dem Iran-Experten Ali Fatollah Nejad über Irans Wirtschaftspolitik gesprochen. Er glaubt nicht daran, dass Rouhanis neoliberaler Kurs den Iranern einen Wirtschaftsaufschwung bringen kann.
HR Info. Politik.
Irans Hoffnung auf Wirtschaftswachstum. Das ist der Titel dieser Politiksendung. Rouhani, der wiedergewählte Präsident des Irans, steht für eine Öffnung des Landes und für die Annäherung an den Westen. Doch die iranische Bevölkerung hat bislang wenig von seiner Wirtschaftspolitik. Die Sozialleistungen in Iran wurden von ihm immer weiter gekürzt. Die Milliardeneinnahmen durch Öl- und Gasgeschäfte versickern in schwarzen Löchern, die der islamischen Führungselite gehören. Sie investieren nicht, zumindest nicht im Iran. Die Menschenrechtslage unter Rouhani, eine Katastrophe. Laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty International werden im Iran jeden Tag 3 Menschen hingerichtet. Nur in China gibt es mehr Hinrichtungen. Etwa 90% der Iraner sind schiitische Muslime. Minderheiten wie Christen, Juden oder Bahai werden ausgeschlossen. Sie dürfen nicht studieren, viele sitzen im Gefängnis. Um auf die Menschenrechtslage in Iran aufmerksam zu machen, hat die Gesellschaft für bedrohte Völker vor dem iranischen Generalkonsulat in Frankfurt demonstriert.
Azadi bedeutet Freiheit, Freiheit für alle politischen Gefangenen in den Gefängnissen der Islamischen Republik Iran.
Rouhani hat seine Versprechen nicht gehalten, rufen sie. Etwa 20 Deutsche und Iraner, auch einige Kurden, die im Iran auch unterdrückt werden, demonstrierten vor dem Generalkonsulat. Kein Mitarbeiter des Konsulats ließ sich blicken. Es gab keinerlei Reaktion. Sie singen ein Gedicht des persischen Dichters Saadi. Die Kinder Adams sind aus einem einzigen Stoff gemacht, als Glieder eines Leibs vom Schöpfer erdacht. Sobald ein Leid geschieht, nur einem dieser Glieder, erklingt sein Schmerz in ihnen allen wieder. Ein Mensch, den nicht die Not anderer Menschen berührt, verdient es nicht, den Namen Mensch zu führen.
HR Info. Politik.
Wie kann den Menschen im Iran geholfen werden? Die deutsche Wirtschaft ist sehr interessiert an Geschäften mit dem Iran. Sigmar Gabriel, letzten Herbst noch Wirtschaftsminister, war mit Wirtschaftsvertretern in den Iran gereist. Und auch hessische Politiker und Unternehmer waren einen Monat später dort. Mit dem Deutsch-Iraner und Bundestagsabgeordneten Omid Nuripur spreche ich über Deutschlands Wirtschaftsinteressen im Iran. Herr Nuripur, wie interessant ist der iranische Markt für Deutschland?
Iran hat unglaublich große Potenziale im Wirtschaftsbereich. Das größte Potenzial sind die Menschen. Es gibt einen sehr, sehr hohen Grad an Bildung, gerade bei den Frauen. Deshalb haben die Hardliner zum Beispiel in den Zeiten vom Präsidenten Ahmadinejad ja auch eine Quote für Männer in den Universitäten eingeführt, weil die Rate der Frauen doch um einiges höher war als die der Männer. Aber es gibt natürlich Naturressourcen in dem Land. Es gibt auch natürlich nicht besonders moderne, aber definitiv mit Potenzial versehene, ausbaufähige Industriestädten, sodass der Iran eigentlich ein großes Potenzial hätte, wenn die politischen Rahmenbedingungen stimmen würden.
An welchen deutschen Exporten ist denn die iranische Wirtschaft besonders interessiert?
Ja, der Iran hat am meisten, wie viele andere Staaten in der Region, einen Mangel an Technologie, allen voran industrieller Art. Es ist so vieles liegen geblieben in den letzten 30, 40 Jahren. Das ist das, was der Iran am meisten bräuchte.
Ist es überhaupt möglich für einen Investor, für einen Unternehmer zu erkennen, ob man die staatliche oder die private Wirtschaft fördert?
Jein, es ist schon so, dass weite Teile des privaten Sektors sehr eindeutig zu erkennen sind. Gleichzeitig haben wir es mit vielen Firmen zu tun, die den Revolutionswächtern gehören. Es gibt Einschätzungen, dass diese Schattenwirtschaft, also diese parallele Macht- und Wirtschaftsstruktur, die in erster Linie Gelder generiert, um die Balance innerhalb des Machtsystems zu erhalten, dass dieses Schattensystem ein Volumen hätte größer als die offizielle Volkswirtschaft des Landes. Und das ist nicht für jeden von außen durchschaubar, ob eine Firma quasi staatlich ist, halbstaatlich oder doch ganz privat. Aber deshalb braucht man ja auch in der Regel, auch um den Markt zu verstehen im Iran und auch reinzukommen, in der Regel Joint Ventures mit iranischen Partnern. Es gibt sehr viele, die dazu bereit wären. Das wiederum macht das Problem mit der Rechtssicherheit. Wir hatten in der Vergangenheit, ich gebe zu, der letzte Fall, den ich kenne, ist schon über 10 Jahre her, aber wir hatten einzelne Fälle, bei denen Joint Ventures sehr erfolgreich waren und deshalb die iranische Seite einfach aus Giergründen der Revolutionswächterökonomie enteignet wurden. Das ist natürlich nicht unbedingt vielversprechend. Aber das hat sich unter dem jetzigen Präsidenten Rouhani ein wenig entspannt und dennoch sind die Ängste sehr groß.
Gibt es politisch eine Möglichkeit zu steuern, dass mehr in die iranische Privatwirtschaft investiert wird?
Ja, es gibt schon einige Möglichkeiten, den deutschen Firmen Rechtssicherheit bis zum gewissen Grade zu gewährleisten. Das eine sind Hermes-Bürgschaften, das sind aber politisch hoch umstritten und schwierig, gerade mit so manchen Partnerstaaten, die wir haben, die sehr skeptisch sind, Geschäften im Iran gegenüber. Und das Zweite ist aber, dass im Rahmen der Sanktionen, die gegen den Iran verhängt worden sind, die Mitgliedschaft des Irans in der multilateralen Investitionsgarantie, Agentur, also der MIGA, der Weltbanktochter, dass die Mitgliedschaft des Irans in der MIGA tatsächlich suspendiert wurde. Die Iraner sind jetzt quasi im Rahmen der Aufhebung der Sanktionen wieder in der MIGA drin. Das heißt, die Firmen, die bei der MIGA registriert sind, sind quasi abgesichert, wenn sie im Iran investieren und dann beispielsweise, wie gerade beschrieben, enteignet werden. Dann kriegen sie ihre Gelder zurück. Aber eigentlich will ja niemand Geschäfte machen, unabhängig davon, ob das Geld zurückkommt oder nicht, in einem Umfeld, in dem es ein Damoklesschwert gibt, das tatsächlich eine Enteignung drohen könnte, aus politischen Gründen.
Welche Bedeutung haben denn dann die Delegationsreisen in den Iran überhaupt? Ist das nur so ein reines Beschnuppern?
Es ist sehr, sehr wichtig, dass man den Markt weiterhin sondiert. Es ist wichtig, dass man Verständnis entwickelt, Einblicke sich aneignet dessen, was im Iran los ist, welche potenziellen Partner gibt es, mit wem kann man Joint Venture machen, was sind denn die Branchen, die die größten Potenziale mit sich bringen. Es ist durchaus denkbar, dass die Situation sich auch entspannt. Wir wissen bei Trump so ziemlich nichts. Wir wissen nicht, ob er in den Krieg zieht in den Iran oder ob er den Iran komplett links liegen lässt. Es ist überhaupt nicht klar, wie es zum Beispiel in den USA weitergeht. Für den Fall, dass sich jetzt Fenster öffnen sollten, ist es sinnvoll, dass man den Markt natürlich vorab kennt, um auch dort einzusteigen. Wir haben das mit so manchen europäischen Staaten gehabt, die kontinuierlich in den letzten Jahren den Markt sondiert haben, die Österreicher zum Beispiel, die haben grundsätzlich einen Standortvorteil. Ich will aber noch eines sehr klar sagen. Wenn man mit dem Iran Geschäfte macht, dann gibt es immer die Gefahr, dass man auch die Falschen damit mitfinanziert. Aber grundsätzlich gibt es kaum ein Land in der ganzen Region, das so dermaßen bereit ist für Wandel durch Annäherung. Es gibt eine vitale Zivilgesellschaft, die sehr aufgeklärt ist. Die Leute sind es satt, dass sie isoliert sind. Die gieren nach internationalen Kontakten. Und allein deswegen schon sind Handelsbeziehungen mit dem Iran für diese Leute eigentlich ein Riesenvorteil, weil es ihnen auch sowas wie ein Befreiungsgefühl gibt aus dem Korsett der klaustrophobischen Enge des Systems.
Es gibt ja dieses kleine Wirtschaftswachstum, aber trotzdem steigt die Armutsrate. Das iranische Volk hat nichts davon.
Es ist richtig, dass es nicht unbedingt so ist, dass die Ökonomie oder die Wirtschaftspolitik im Land jetzt sozusagen der breiten Bevölkerung zugutekommt. Das Heilversprechen der islamischen Revolution Ende der 70er Jahre war ja genau, dass diese Schere von Arm und Reich wieder geschlossen wird. Diese geht wiederum ganz vehement wieder auseinander in den letzten Jahren. Das hatte ein bisschen was mit den Sanktionen zu tun. Das hatte sehr viel mit Missmanagement zu tun, vor allem unter dem Präsidenten Ahmadinejad. Und das ist tatsächlich auch das Zentrale für jede Regierung im Iran, dass man dieser Frage sich aneignet. Deshalb war ja die Frage des Atomdeals mit so unglaublich überzogenen Erwartungen im Iran selbst überzogen, weil man ja davon ausging, dass jetzt die Sanktionen weg sind und plötzlich jetzt ein großer Aufschwung kommt. Das hatte was damit zu tun, dass Regierungen im Iran jedes eigene Missverhalten versucht haben, dadurch zu kaschieren, dass sie auf die Sanktionen hingewiesen haben.
Fördern wir mit Investitionen das iranische Regime und seine Menschenrechtsverletzungen?
Es ist auf der einen Seite notwendig zu sehen, dass die ökonomische Frage eine ist, die unseren Partnern der Zivilgesellschaft hilft. Es ist diesen Leuten nicht geholfen, wenn der Iran weiterhin verarmt. Es ist diesen Leuten nicht geholfen, wenn die Wirtschaft nicht nach außen interagieren kann, weil dann am Ende tatsächlich es nur einen einzigen Gewinner gibt, nämlich das Regime, das System, die Revolutionswächter und diejenigen, die ihre Schattenwirtschaft bisher unterhalten. Gleichzeitig ist es umso notwendiger, dass man die Frage der Menschenrechte konstant auf der Tagesordnung hält. Es gibt stets drei große Themen, die zwischen Iran und uns im Westen hochstrittig sind. Das ist die Frage des Atomabkommens. Das ist zumindest vorübergehend jetzt eingefangen. Das ist auch gut so. Aber es bleiben dennoch die Frage der Unterstützung für terroristische Gruppen, vor allem voran gegen Israel, und die Frage der Menschenrechte im Iran selbst. Wenn wir diese liegen lassen, dann werden wir genau den Leuten nicht mehr helfen, die ich gerade beschrieben habe, die das Ziel sein sollten von Wirtschaftsbeziehungen, damit es denen besser geht, nämlich die Zivilgesellschaft, die aufgeklärt ist im Iran.
Omid Nuripur, Bundestagsabgeordneter der Grünen, hat mit mir gesprochen. Er hofft, dass die deutsche Wirtschaft im Iran investiert. Er glaubt, dass die Investitionen früher oder später auch die Bevölkerung erreichen.
HR Info. Politik.
Irans Hoffnung auf Wirtschaftswachstum. Die hohen Erwartungen der Iraner wurden bislang nicht erfüllt. Und es sieht auch nicht so aus, als ob sie bald erfüllt werden könnten. Auch nach der Wiederwahl Rouhanis nicht. Der Kalte Krieg mit Saudi-Arabien, der Syrien-Konflikt und das angespannte Verhältnis zu den USA belasten Irans Wirtschaft. Die Experten sagen, der Iran braucht Investitionen, gezielte, im Idealfall in die Privatwirtschaft, von Europa politisch gesteuert. Das war die Sendung Politik. Ich bin Isabel Reifenrath. Die Sendung zum Nachhören gibt es unter hrinforadio.de.